Hier ist
RNF,
der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Ja. Listen to us.
Hier sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flashs. Ich habe mich gerade vorhin im Spiegel geschaut vor unserer Aufnahme und habe gedacht, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ich habe meine erste Falte zwischen meinen Augen erkannt. Und umso schneller kommt es mir auch vor, dass wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Also ich sage es euch, es ist wieder viel passiert die letzten 1,5-2 Wochen. Was hat euch schockiert, begeistert, Heidi?
Schockiert, begeistert, naja, wir haben tolle Beiträge gefunden, aber nichts, was uns schockiert hat. Ein Rätsel hat sich aufgelöst vom letzten Mal, das kommt dann in einer Kategorie, darauf freue ich mich schon. Und begeistern tut mich das Wetter, weil der Sommer naht und das habe ich sehr, sehr gerne.
Das auf jeden Fall. Aber ja. Kalt war es heute wieder in Wien, ehrlich gesagt.
Ja. Also hier in Hamburg scheint heute die Sonne, 20 Grad annähernd, Seltenheitswert, ne? Und die Falten zwischen den Augen, die kriegt man hier nicht davon, dass die Podcast-Folgen so lange oder so schnell aufeinander folgen, sondern eher, weil man vielleicht seine Sonnenbrille vergessen hat und in die Sonne blinzeln muss. Ne?
Daher ist es. Ich glaube, die Sonne hat durchs Fenster reingeschienen, Wolfgang, du hast recht. Morgen mache ich die Jalousien zu und sie wird wieder weg sein.
Genau.
Sehr gut. Ich würde sagen, dann verschwenden wir keine Zeit und starten direkt in die erste Kategorie.
Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, und da fangen wir mal an hier mit zwei Schwergewichten aus der Modewelt, nämlich einmal mit Zalando. Die haben ihr Ergebnis vom ersten Quartal gemeldet, konnten ihr Wachstum fortsetzen und ihre Profitabilität steigern. Und dazu hat insbesondere beigetragen die Nachfrage im Online-Shopping-Club Lounge bei Zalando. Werde ich gleich nochmal sagen, was das ist. Und sie haben Partner, die auf ihrer Plattform mehr Mode- und Beauty-Produkte verkauft haben. Das Bruttowarenvolumen, also das ist der Umsatz von Zalando und von den Partnern, ne, das steckt da drin, der stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 2,8%. Klingt nicht dramatisch viel, aber immerhin auf immerhin 3,2 Milliarden Euro. Und der reine Umsatz von Zalando, der stieg um 2,3% auf 2,3 Milliarden. Da kann man ja leicht hochrechnen, alles mal 4, dann weiß man, was da am Ende des Jahres möglicherweise rauskommt. Und beim Ergebnis hat Zalando ein ausgeglichenes Ergebnis vorgestellt. Das ist immerhin im Vergleich mit den minus 52 Millionen Euro im ersten Quartal des Vorjahres ein ordentliches Ergebnis und eine gute Steigerung. Die Zahl der aktiven Kunden erhöhte sich im Jahresvergleich um 4,8%, also mehr Kunden, aber nicht im gleichen Maße den Umsatz gesteigert. Das heißt, die Kunden haben auch dort etwas günstiger eingekauft, so würde ich das mal sagen. Erfolgreich war Zalando mit seiner Online-Shopping-Club-Plattform, wo man den Kunden und Kundinnen zeitlich limitierte Angebote und Rabatte auf Premium-Marken gibt. Und das ist so ein ganz wesentlicher neuer Bestandteil des Off-Price-Segments. Und da sind sie im Umsatz sogar um 33% gestiegen. Das heißt auf gut Deutsch, dass sie in dem anderen Bereich eher runtergegangen sind und hier das ausgeglichen haben. Ist ja immerhin was, ne? Innovation. Und das verbesserte Kundenerlebnis auf der Website und der App, die man auch neu gestaltet hat, ist insgesamt positiv aufgenommen worden. Ja, also Zalando hat ja im letzten Jahr schwierige Zeiten gehabt, weil das Wachstum nicht sich so fortsetzte wie in der Corona-Zeit. Jetzt hat sich das eben doch eben auf einem hohen Niveau eingependelt, aber auch da Kunden kaufen vorsichtiger. Dann habe ich hier ein weiteres Schwergewicht, nämlich die Firma Breuninger aus Stuttgart. Eigentlich ja mal ein reiner Einzelhändler gewesen mit einem Warenhaus, aber mittlerweile schon einige mehr. Aber die haben vor allen Dingen, hat Breuninger ja seit Jahren ganz stark auf eine digitale Steigerung gesetzt und seinen Umsatz da so ausgebaut, dass jetzt von den 1,4 Milliarden, die sie insgesamt an Umsatz gemacht haben im abgelaufenen Jahr, 50% online gemacht worden sind. Das ist schon ein unheimlich hoher Teil. Und sie wollen, also das heißt auf über 700 Millionen Euro, und sie wollen in den nächsten 5 Jahren den Online-Umsatz nochmal verdoppeln und dann auf über 1,4 Milliarden Euro online alleine kommen. Dazu wird man auch in Länder gehen, in denen das Unternehmen keine stationären Läden betreibt. Auch in Deutschland ist ja die Anzahl der Stores limitiert, findet man ja nicht in jeder Stadt. Aber die haben einen tollen Online-Shop, muss man schon sagen. Gute Marken, gut präsentiert, gutes Marketing, Lieferversprechen, schon ausprobiert, alles super, ne? Ja, und der CEO erwartet auch ein ordentliches Plus für das Jahr 2023.
Ja. Ja, gut, interessant, dass du das sagst, weil ich habe mich letztens auch in Wien gewundert, wo jetzt ja auch kein Breuninger per se steht, aber Werbung für Breuninger.com,
ja.
Und große Plakate, wo ich mir gedacht habe, alles interessant, da machen die auch viel Werbung dann für deren Online-Shop.
Ja, genau.
Merkt man ja, wofür es dann ist, ne?
Super. Ja, genau.
Mhm. Aber ich muss auch sagen, die Pakete, die man kriegt von Breuninger, die sind super. Die
schön, ne?
Waren ja. Nummer eins während der Pandemie, weil da habe ich ja von vielen bestellt und geschaut, was da daherkommt, wie es verpackt ist und so weiter. Aber beim Breuninger erste Sahne. Also den Karton habe ich noch immer da. Mhm. Und super, super convenient. Also wirklich, ich meine, nicht umsonst. 100 Punkte.
Ja. Das muss man wirklich sagen, das haben die wirklich toll hingekriegt und das ist alles andere als billig in Plastiktüten verschickt. Ja.
Ja,
ich glaube, so ein Wachstum wünschen sich auch die Lebensmittelunternehmen, haben sie aber nicht geschafft. Das Statistische Bundesamt hat gemeldet, das größte Umsatzminus seit 1994 im Lebensmittelbereich. So, was genau steckt hinter dieser Aussage? Ja, man sagt, es ist der stärkste Rückgang seit fast 30 Jahren. Aufgrund der hohen Lebensmittelpreise gaben die Deutschen Inflationsbereich deutlich weniger für Lebensmittel aus und haben sich eingeschränkt, wie seit 29 Jahren nicht mehr. Das mit dem Umsatzrückgang zum Vorjahresmonat, das kann ich nachvollziehen. Eine Ursache dafür sind sicherlich die teuren Nahrungsmittel, die dieses Jahr 22% mehr kosten als ein Jahr zuvor. Und da sagen die Kunden schlicht und ergreifend, naja, das wird mir jetzt auch langsam ein wenig teurer. Ich glaube aber auch, dass die Deutschen nicht weniger gegessen haben und eingekauft haben, sondern dass hier eine Umschichtung stattgefunden hat, nämlich das, was von den Discountern in der Pandemie zu Edeka und Rewe gewandert ist und ein bisschen teurer war, das geht jetzt wieder rückwärts, weil die Kunden weniger Geld haben. Also es wird nicht weniger gegessen, sondern es wird nur preiswerter eingekauft. Und man kann das immer so schön festmachen an dem Butterindex, ja. Wer mal Butter kauft, von euch wird das ja festgestellt haben, das gab ja Zeiten, da ist die Butter von 1,29 auf 3,79 Euro gestiegen und jetzt ist sie in den Sonderangeboten wieder auf 1,19 Euro oder 1,49 Euro. Also das heißt, und das kriegt man natürlich nicht in den teureren Geschäften und das sieht auch dann im Warenkorb aus, als ob man weniger verzehrt, aber man hat nur weniger ausgegeben. Ja. Und ich finde auch persönlich, es gibt hier so einige unverschämte Preiserhöhungen im Lebensmittelbereich. Da ist es gut, dass die Kunden Druck machen und die Angebote wahrnehmen, weil dann werden die Teuren auch hoffentlich wach werden und sagen, das können wir so nicht weitermachen, da müssen wir auch entsprechend anständige Preise bieten. Ne? Ja, das war es mal hier so aus der Abteilung
Finanznews
und Lebensmittel, genau.
Ne, ich wollte noch dazu sagen, ich frage mich halt wirklich, Wahnsinn, trotzdem die Restaurants und Gastronomieläden sind einfach so voll.
Ja, ich frage mich immer, wer das bezahlt. ganz ehrlich.
Ja, Wahnsinn, ne? Also dann geben die dann einerseits natürlich weniger bei den Supermärkten aus, aber sind alle irgendwie gefühlt zumindest trotzdem draußen essen. Ja. Ich habe auch noch einen Bericht in dieser Kategorie, nicht Lebensmittel, sondern ein weiteres Schwergewicht, nämlich Shein. Der chinesische Online-Mode-Gigant. Wir erinnern uns, die hatten 2021 einen Umsatz von 16 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, womit sie dann knapp hinter der schwedischen Modekette H&M auch liegen. Aber warum bringe ich die jetzt heute mit? Und zwar hat sich hier Peter Pernodai, der ist der Strategiechef des Unternehmens, gerechtfertigt gegenüber der französischen Presse, nachdem der Shein Pop-Up-Store in Paris aufgemacht hat. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, dass diese niedrigen Preise von den ganzen Modekollektionen, die da angeboten werden, auf den Rücken natürlich sehr günstiger Arbeitskräfte und den schlechten Bedingungen dann auch vor Ort an den Produktionsstätten generiert werden können. Aber das Unternehmen sagt, nein, dem ist nicht so. Das ist einzig und allein dem geschuldet, dass wir einfach ein On-Demand-Hersteller sind und damit auch weltweiter Pionier dieser Technologie. Wir hatten das ja auch schon anfangs mal präsentiert, als wir das Unternehmen auch vorgestellt haben. Das Unternehmen sagt, sie produzieren Produkte mit einer ganz kleinen Auflage. Die werden dann getestet und dann wird erst bei entsprechender Nachfrage die Produktion hochgefahren. Ja? Somit kann das Unternehmen das Bestandsrisiko eliminieren und auch somit den größten Kostenfaktor bei der Bekleidung beseitigen. Betont wird unter anderem dann auch, dass diese Abschaffung, also die Abschaffung dieses Risikos der unverkauften Bestände und auch der Lagerhaltung die Gründe dafür sind, dass Shein eben diese extrem niedrigen Preise anbieten kann, wie zum Beispiel T-Shirts für nur 4,99 €. Ne? Sie sagen halt, die können die Nachfrage genau abmessen und dann nur so viele Kleidungsstücke produzieren, wie sie auch tatsächlich benötigen.
Ja.
So,
das
mag so sein, ne?
Ja, nee, das ist ja auch grundsätzlich gut. Die Überversorgung, die erfolgt ja teilweise auch dadurch, dass einfach zu viel hergestellt wird und dann am Ende mit Reduzierung verkauft wird und ja, am Ende geht es zu jedem Preis dann irgendwie weg. Also insofern ist es sicherlich besser, wenn man gute Analyse-Tools benutzt, um genau den Bedarf zu produzieren, den man auch tatsächlich verkaufen kann. Man darf bei Shein aber dann auch ruhig mal hingucken, ist denn das alles nachhaltig, wo es hergestellt wird in China, die Verschiffung von China in die ganze Welt per Flugzeug, bin ich mir immer nicht so ganz sicher, ob das alles gut und richtig ist, aber dazu weiß ich zu wenig.
Ja, die bemühen sich jetzt eben sehr, wie du es auch sagst, weil das ist ja das Image, sie bemühen sich sehr, dieses Image zu verbessern. Und dazu gehören jetzt auch zum Beispiel die Eröffnung eines Second-Hand-Bekleidungsgeschäftes in den Vereinigten Staaten. Sie betreiben scheinbar, so sagen sie auch, viel Materialforschung und integrieren auch recyceltes Material in ihre Produkte. Mhm. Gut, muss man sich dann anschauen im Detail und sich gut informieren. Das Unternehmen hat weltweit immerhin 11.000 Mitarbeiter. Und planen auch weitere Expansionsschritte. Natürlich ist es dem Unternehmen wichtig, Teams in den Ländern und Regionen zu haben, wo sie auch tätig sind. Diese sogenannte Lokalisierungsstrategie umfasst dann zum Beispiel auch den Bau eines 40.000 Quadratmeter großen neuen Lagers in Polen. Damit soll dann auch eine schnellere Belieferung der europäischen Länder sichergestellt werden. Und weitere werden folgen. Ne? Mhm. Was ich auch ganz interessant fand, ist, dass das Unternehmen die Einrichtung eines digitalen Marktplatzes plant. Auf den können Kunden dann auch Produkte anderer Marken kaufen. Und hier dieses Online-Einkaufserlebnis wird dann einem digitalen Kaufhaus ähneln. Fashion United schreibt dann, es soll dann in Anlehnung an die noblen Pariser Kaufhäuser sein. Also ich meine, ich war da jetzt auf der Shein-Website und muss auch zu meiner Sünde gestehen, ich habe für meine letzte Geburtstagsparty da ein paar Artikel gekauft, weil es einfach nur so günstig war und ich das auch mal testen wollte. Das ist schon krass. Also an ein nobles Pariser Kaufhaus hat mich da nichts erinnert. Ich habe dann einen Code, als ich das dann bestellt habe, habe ich zuerst mal einen 10%-Code bekommen für diese Partyartikel, die ich da bestellt habe. Dann bin ich nochmal rausgegangen, zurück, hat dann dieses System scheinbar gecheckt, dass ich jetzt den Kauf nicht abgeschlossen habe, habe dann nochmal einen Code bekommen, der war dann 15%. Dann habe ich natürlich diesen 15%-Code dann eingegeben. Und ja, dann war natürlich die Lieferzeit war dann relativ lang, jetzt wenn man es jetzt mal mit Amazon oder Ähnlichem vergleicht, aber ist auch alles gut angekommen und war so wie beschrieben. Aber was daran nobel ist, habe ich noch nicht ganz herausgefunden. Bin ich mal gespannt, wie dieses digitale Online-Einkaufserlebnis dann ausschauen soll. Wir schauen uns das an, wenn es live ist, ne?
Ja, absolut. Ja.
Genau.
So, vom in, ja, aufbaubefindlichen, noblen Online-Shop hier von Shein. Jetzt tatsächlich auch noch eine Info zum wirklichen Luxusmarkt und den internationalen Touristen. Hier hat Savills nämlich den Global Luxury Report veröffentlicht. Und demzufolge sind die Eröffnungen von Luxusmarken in Europa in 2022 um 77% gestiegen. Ja, flasht mich jetzt nicht so diese Zahl, weil gut, 2021 war ja jetzt auch noch alles unsicher dann von Corona. Aber immerhin, der europäische Anteil an den Neueröffnungen ist auf 23% in 2022, womit Europa hinter China und vor Nordamerika dann an zweiter Stelle liegt. Was genau hat das jetzt verursacht? Man sagt, eine relativ schnelle Erholung der Luxusausgaben in der Region, die natürlich auch zum Teil durch die Rückkehr internationaler Besucher begünstigt wurde und Europa damit auch wieder einen höheren Stellenwert auf der Agenda der expandierenden Luxusmarken bekommen hat. Was natürlich auch spannend ist, was in dem Report steht, ist ja, die Anpassung der Mieten in einigen wichtigen Luxusstraßen und damit auch die in einigen Fällen verbesserte Angebotssituation, die die Vermietungsaktivitäten dann auch weiter angekurbelt hat. Ne? Geringere Mieten, einige sind auch rausgegangen, weil die alten Mieten zu hoch waren oder die generell in Konkurs gegangen sind. Der Report gibt auch bekannt, dass zum Beispiel in der Londoner Bond Street die Spitzenmieten zwischen Dezember 2019 und Dezember 2021 um 27% gesunken sind. Und obwohl das Mietwachstum zurückgekehrt ist, liegen die Mieten im ersten Quartal 2023 immer noch 17% unter ihrem Höchststand vor der Pandemie. Gut, also da geht's weiter. Luxus kommt wieder nach Europa. Wir haben es ja eh auch berichtet. In Wien passiert ja auch einiges auf unseren Luxusstraßen. Und ich würde mal sagen, was hat sich in unserer nächsten Kategorie getan?
Neue Öffnungen und neue Formate.
Oh ja, das Wetter wird besser und die Neueröffnungen sprießen wie Blumen aus dem Boden, so nach und nach, würde ich sagen. Zumindest habe ich jetzt einmal gleich zwei Pop-Ups gefunden. Das eine Kategorie, wo wir eher weniger Berichte finden meistens, und zwar ist das die beliebteste Marke der Prominenten für Umstandsmode, die, also Pamsut, hat jetzt den allerersten physischen Store in The Grove in Los Angeles, Kalifornien eröffnet. Und der befindet sich direkt gegenüber von Nordstrom und wurde von einem Designbüro namens Fox Studio komplett ausgestattet in so rosarot, sehr, ja, ein bisschen Hautfarben, also schöne Farbe, sehr offen gestaltet. Und ja, alle, die in der Nähe sind und sich das anschauen möchten, bis 24. Mai gibt es hier die Gelegenheit. Und diese Brand ist jetzt nicht ganz neu, sondern war bis jetzt halt online aktiv und bietet nun in dem allerersten Pop-up Kleider, Shapewear, Loungewear, Babytragen sowie auch das neueste Produkt der Marke Shapewear Swim an. Also das ist jetzt einmal Umstandsmode und der erste Pop-up. Der zweite ist spannend. Warum? Weil Tommy Hilfiger andere Wege geht. Und zwar zusammen mit XXX Lutz. Man glaubt es nicht. Und zwar ein neuer Vertriebskanal wird auf dem deutschen Markt erschlossen. 25 Filialen sowie aber auch am Online-Shop wird der Möbelhauskette werden zukünftig die Home- und Living-Kollektionen von Tommy Hilfiger vertrieben werden. Also man kann sich vorstellen, jetzt Handtücher, Wohndecken, Kissenhüllen, Bettwäsche, alles in den typischen Farben von Tommy Hilfiger, wie Creme, Weiß, dieses Signature-Rot oder auch Dunkelblau. Und die Kooperation kam zustande, weil man will auf der einen Seite Exklusivität der anspruchsvollen Kundschaft entsprechen, die eben zu XXX Lutz angesprochen werden soll. Und auch natürlich möchte man hinweisen, dass natürlich eine große Verwandtschaft zwischen Fashion und Interior Design stattfindet und gegeben ist, besser gesagt. Und da will man jetzt bei XXX Lutz auch über den Tellerrand blicken. Die Unternehmensgruppe betreibt ja 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern mit rund 26.000 Mitarbeitern. In Deutschland sind es rund 11.000 Mitarbeiter in den 49 Einrichtungshäusern von XXX Lutz und den 46 Mömax Trend Mitnahmemärkten. Der Jahresumsatz ist rund 5,75 Milliarden Euro und damit ist die Gruppe eine der größten Möbelhändler der Welt.
Hm. Ja, ist trotzdem im ersten Moment, wenn man das hört, ne, Tommy Hilfiger bei XXL Lutz. Das klingt ja nicht so, als ob das so richtig gut zusammenpasst. Aber auf der anderen Seite muss man sich ja auch die Frage stellen, wo sonst sollen sie verkaufen? Ne? Fachgeschäfte gibt es kaum noch. Die Warenhäuser haben es auch immer weniger. Die Luxuswarenhäuser, da passt das sicherlich hin, aber das gibt es ja nicht so viel. Also muss man sehen, dass man tatsächlich dahin geht, wo die Kunden auch so im Möbelmind sind. Und das ist dann offensichtlich auch bei XXL Lutz der Fall. Ne?
Ja. Genau, das ist eine Frage der Präsentation. Ja. Und wenn man schön präsentiert, also so wie die Fotos sind, die wir natürlich jetzt auch im Link sehen und wir verlinken das ja auch wieder, dass man sich anschauen kann. Also man kann das schon auch sehr hochwertig darstellen und natürlich auch wieder eine neue Kundengruppe, Zielgruppe ansprechen und das Portfolio in die Breite ziehen. Also muss man schon auch weiter über den Tellerrand hinausschauen.
Naja, gut, das eine ist ja, wie man das präsentiert, also daran habe ich keinen Zweifel, dass das gut wird. Das andere ist ja, ob die Kunden das annehmen. Also die Kunden, die bei XXL Lutz kaufen.
Kaufen, ja.
Ich weiß es nicht.
Die haben noch eher so verschiedene Kategorien. Ich war zuerst auch geflasht, weil ich mir dachte, interessant, jetzt verkaufen die dann ihre Tommy-Polos bei XXL Lutz. Aber gut, so sage ich mal, Home-Sachen, jetzt wie Pölster und Bettwäsche und solche Sachen, kann ja durchaus Sinn machen. Ne? Mhm. Also man merkt ja auch, die nehmen dann immer mehr Premium-Marken auf.
Ja.
Und XXX Plus habe ich jetzt auch nicht so als so billig Anbieter im Möbelsegment eigentlich im Kopf. Also muss man sich dann anschauen. Ich schaue mir das an.
Ja, bei Möbelix sehe ich es nicht natürlich, aber bei XXX Lutz, ich meine, da kann man das schon in den richtigen, die werden sich überlegt haben, wo, in welcher Stadt, in welcher Filiale sie das ausrollen. Also insofern kann das schon wirken und kann schon
funktionieren, Umsatz bringen.
Ja,
Ganz genau. Und eine weitere Marke ist auf Expansionskurs. Das freut mich natürlich sehr. Und zwar handelt es sich um Blue Tomato. Blutamette ist ja ein europaweit, ja, mittlerweile auf Expansionskurs. Also Sie haben natürlich einen 14-sprachigen Online-Shop und sehr viele Kunden, die im Online einkaufen. Und da wurde dann in Recherchen natürlich gesehen, dass Italien jetzt ein sehr guter Markt ist. Und so hat man jetzt den ersten Shop in Italien eröffnet, und zwar in Trient. Und das Ganze auf 250 Quadratmeter in der Altstadt. Da gibt es dann natürlich Streetwear, Snowsurf, Skatewear, alles aus dem Produktportfolio von der Marke, aber natürlich jetzt nicht das ganze Sortiment, weil Blutometer verfügt über ein Sortiment von rund 450.000 Produkten, zählt damit ja auch weltweit zu den größten Online-Händlern im Bereich eben von dieser Snowboard, Freeski, Surf, Skateboard, Street-Style etc., hat rund 850 Mitarbeiter und eben Geschäfte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, da sind sie schon. Wolfgang, dazu auch noch Norwegen, Schweden, Finnland und haben bestehende bereits 80 Shops. Also, und ich denke, dass Italien der Markt mit den Bergen und mit den begeisterten Sportlern da sicher noch weiterhin Expansionsmöglichkeiten bieten wird.
Ja, spannend, sehr spannend.
Ja, hier, unsere blauen Tomatoes am expandieren. Ist ja immer schön, wenn dann auch ein österreichisches Unternehmen so erfolgreich ist. Und ich stelle uns wieder die Frage.
Neues aus dem Metaverse.
Ja, wie in der Einleitung schon angekündigt, die Antwort auf die Frage vom letzten Podcast hat sich jetzt vor wenigen Tagen ergeben. Und zwar Robert Dreyfuss hat ja Gucci nach langen Jahren verlassen und ist jetzt zum CEO der Marke Stone Island geworden. Also das war die große Überraschung, weil, wie gesagt, er hatte ja sehr viele und sehr hohe Positionen bei Gucci. Vor einem halben Jahr haben wir ja noch berichtet, dass er Metaverse, der Entwickler wird quasi vom Metaverse Gucci Vault, und davor war er auch bei Armani und Calvin Klein. Aber jetzt ist er von Gucci weg und hat bei Sportswear Company SPA, das ist das Unternehmen, das die Marke Stone Island entwickelt, produziert und vertreibt, dort den CEO mit 1. Juni inne. Also das Unternehmen fügte auch hinzu, dass Stone Island sich dem Ende der ersten Phase seiner Entwicklung nähert, in der es die direkte Kontrolle über die wichtigsten Märkte, in denen es tätig ist, übernommen hat, und dass Dreyfuss die zweite Entwicklungsphase leiten wird, die eben der strategischen Weiterentwicklung der Marke und auch natürlich der Steigerung ihrer internationalen Bedeutung gewidmet ist. Und man wird davon auch ausgehen können, sage ich jetzt einmal ganz sportlich, dass es irgendwann einmal auch im Metaverse Stone Island geben wird. Also das wird eine Frage der Zeit sein, ist anzunehmen. Das Rätsel ist gelüftet, und also ich habe noch was gefunden aus dem Metaverse. Es tut sich ja auch immer wieder etwas, also man darf das ja nicht so sehen, als wäre dort Langeweile eingekehrt. ist nicht so, ich kann euch beruhigen, es ist nicht so. Bershka hat von sich reden gemacht, und zwar Bershka lanciert die weltweit erste semi-digitale Bekleidungskollektion. Und zwar mit dem Entwickler FF, also Face, mit dreimal ein F davor, Todd Mee. Da haben sie sich zusammengetan, um diese Kollektion zu entwerfen, die eben Mode und Technologie verbindet. Sie haben sich inspirieren lassen und kürzlich diese Ergebnisse in Lissabon als Wearable Art vorgestellt. Die Kollektion ermöglicht es den Kunden, physische Kleidungsstücke mit digitalen Elementen zu versehen. Und das geht ganz einfach, indem man Instagram-Filter verwendet, mit denen sich originelle Inhalte für die sozialen Medien erstellen lassen. Und dieser innovative Ansatz, der eben von dieser Firma entwickelt wurde, also das XA und Web3 Produktionshaus, das auch mehrfach preisgekrönt ist, ist auch die erste seiner Art in der Modebranche. Also dieser Ansatz mit diesen Filtern Instagram. Es ist ein Schritt auch in die Zukunft der nachhaltigen Mode, da ein physisches Kleidungsstück mehrere AR, Augmented Reality Layer haben kann und die im Laufe der Zeit aktualisiert werden können. Also das hat sich getan, ist ab sofort, also diese halbdigitale Bekleidungskollektion von Bershka ist ab sofort weltweit erhältlich und ja, muss man sich anschauen, wie das ausschaut.
Gut.
Spannend.
Ja.
Na dann würde ich sagen, ab in meine Lieblingsabschlusskategorie.
Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Ja, also Anna, ich weiß gar nicht, ob das die Meldung hier zu deinen dazu führt, dass du diese Kategorie weiter magst, aber also ich bin da hier über eine Meldung gestolpert, die finde ich alles andere als lustig. Ich war ehrlicherweise sogar eher entsetzt, aber auch das gehört zu Gossip offensichtlich. Denn das US-Arbeitsministerium hat über 300 Fälle von Kinderarbeit bei McDonald's aufgedeckt. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also laut dem US-Arbeitsministerium haben Kinder in den Filialen der Fastfood-Kette zu illegalen Konditionen gearbeitet. Die jüngsten waren 10-jährig. Angeblich die Kinder von Mitarbeitern und der Franchise-Nehmer, der diesen Laden führt, wusste nicht, dass die da waren, aber die haben mehrere Stunden dort auch verbracht und ihren Eltern geholfen. Das, weiß ich nicht, ob das man glauben soll, er hat das nicht mitbekommen. Aber man hat, wie gesagt, von der Behörde her hat man insgesamt über 300 Fälle festgestellt. Und die meisten Fälle waren bei Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren, denn für die gelten hier eingeschränkte Arbeitszeiten von höchstens 3 Stunden täglich an Schultagen und 8 Stunden an schulfreien Tagen. Ich weiß nicht, wie jemand darauf kommt, dass er Kinder so beschäftigen kann. Klar, mit 14, 15 habe ich auch, wie ihr vielleicht auch, meinen ersten Job gehabt im Handel. Da gab es auch noch nicht diese Arbeitskonditionen, wie es es heute gibt. Und vor allen Dingen hat man auch nicht 8 Stunden oder so gearbeitet. Dass das dann bei so einem großen Konzern passiert, das finde ich eigentlich schon sehr peinlich. Das hätten die vielleicht auch vorher mal selber rauskriegen können. Aber so ist es eben. Und ich bin jetzt echt gespannt, welche Strafen dort verhängt werden.
Ja, das ist in der Tat nichts zum Lachen. Das soll auf keinen Fall vorkommen. Ein bisschen Jobben nebenbei ist ja okay, aber ja, alles, wie es sich gehört, ne? Gesetzen unterworfen.
Ja.
Genau.
Exactly.
Exactly. Ich habe auch etwas mitgebracht, was mich jetzt ein bisschen mehr Freude, oder ich weiß nicht, ein bisschen schockiert hat es mich auch, aber natürlich nicht in dem Ausmaß. Oder es hat mich beschäftigt, sagen wir mal besser so. In meinem Instagram-Feed und auf Walk habe ich die ganze Zeit so Fotos gesehen mit der Aufschrift dann auch immer so Quiet Luxury. Und ich war dann umso froh, als ich meine Recherche jetzt hier für diese Ausgabe gemacht habe, dass jetzt hier Fashion United dem einen ganzen Artikel gewidmet hat und mir endlich mal erklärt hat, was dieser Begriff Quiet Luxury, auf Deutsch dann eben dezenter oder leiser Luxus, sein soll. Ne? Und zwar erklären wir das so, dass es in den letzten Jahren ja ganz viele Prominente und Influencer gab, die ihren Luxus auch offen gezeigt haben. Ne? Da ging es dann eben ums Zurschaustellen des prunkvollen Lebens mit den großen Gucci-Schnallen und Saint Laurent-Taschen etc. Und im Gegensatz dazu, zu diesem Lebensstil, sind eben die Anhängerinnen von Quiet Luxury dann gehen davon aus, dass der wahre Reichtum eben nicht viel Aufsehen erregen muss, sondern diejenigen, die sich leisten können, Luxus zu kaufen, die sind dann eher da zurückhaltender und wollen dann nicht so herausstechen. Ja, die kaufen sich dann eher diskrete Stücke, die eben auch entsprechend teuer sind, aber eben ohne diese plakativen Logos. Sind dann eben Marken wie The Row, Kite, kenne ich jetzt beide nicht, Brunello Cucinelli oder Jill Sander, die kenne ich natürlich, wo man dann kein Logo sieht und dann sehen es eben nur die Eingeweihten, die erkennen dann natürlich dann das Gütesiegel. Ist jetzt per se auch nichts Neues, ne? Zum Beispiel Steve Jobs hat auch Rollkragenpullover von ihm, Issey Miyake getragen, die um die 100 oder 200 Euro gekostet haben. Mark Zuckerberg, ein weiteres Tech-Genie, ist auch leicht an seinen T-Shirts zu erkennen, die auch über 200 Dollar kosten, aber da jetzt auch kein fettes Logo haben. Hätte mich das mal früher aufgeklärt, hätte ich mir jetzt nicht meine plakative MCM-Tasche gekauft. Ne? Also ich bin da jetzt entgegen des Trendes. Aber gut, jetzt weiß ich auch Bescheid. Und weiß jetzt auch, was Quiet Luxury ist. Ne?
Ja. Ja,
genau. Ich glaube, Anna, das ist ja so quiet, dass diese Leute, die sich das kaufen ohne Logo, die sind ja noch viel quieter, wenn man so will, weil die kaufen ja auch nicht im normalen Geschäft, die kaufen ja in einem eigenen Raum, wo nur eben die Leute mit wirklich viel Geld hinkommen. Und ja, also da ist, glaube ich, alles noch ganz anders und noch viel mehr und höher und besser und toller, als man sich das vorstellen kann.
Sowieso.
Ja. Naja, und
da
ich
muss
glaube,
ich noch viel arbeiten.
Ich glaube, ganz ehrlich, das, was dann unter dem Begriff läuft, angezogen, das wird man dann auch sehen, auch wenn kein Logo draufsteht. Also, dass das jetzt nicht irgendwie von Shein von der Stange ist.
Das auf jeden Fall, definitiv. Ne? Merkt man dann auch an der Qualität.
Ja,
genau. Aber du, es muss auch zum Persönlichkeitstypen passen. Quiet bin ich selten, von daher sehr laut.
In diesem Sinne
werden wir uns jetzt trotzdem quietly verabschieden oder loudly. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Und freuen uns, wie gesagt, immer, wenn ihr uns auf LinkedIn folgt, auf unserer Seite, und freuen uns aufs nächste Mal.
Ja. Sehr schön.
Ganz
und
genau.
Ich schiebe euch hier ein bisschen blauen Himmel in den Rest von Deutschland, auf dass es da auch so warm werden würde. Und nach Österreich.
Wie im Norden.
Hier im Norden. Ne?
Danke, Wolfgang.
Okay.
Danke.
Sehr gut.
Gute Zeit. Tschüss.
Das war's mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel.